Ganz schlimm sind wirklich diese Backwaren vom Bäcker. Diese ganzen süßen Teilchen, da verstecken sich ganz viele gehärtete Pflanzenfette. Und ich sage immer, Transfette sind der Endgegner für deine Gesundheit.
Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Eileen aus dem Team Achilles Running. Unsere fleißigen ZuhörerInnen werden vermutlich schon auf diesen Podcast gewartet haben, denn wir haben vor einiger Zeit eine Trilogie angefangen und sie nie zu Ende geführt. Bis heute. Nun ist es endlich soweit. Wir haben nämlich vor einiger Zeit angefangen, uns näher mit der Ernährung zu beschäftigen und haben uns dafür Ernährungscoach Hannah Willemsen ins Boot geholt. Sie ist selber Podcasterin und berät Menschen zu ihrer Ernährung mit dem Schwerpunkten Darmbalance und Sporternährung. So, und nun kommen wir mal wieder zurück zur Trilogie. Es gibt nämlich in der Ernährung eine ganz bekannte Trilogie, die Makronährstoffe. Kohlenhydrate, Proteine und Lipide, auch bekannt als Zucker, Eiweiß und Fett. Zucker und Eiweiß, also Kohlenhydrate und Proteine, hatten wir schon. Und jetzt machen wir den Sack zu mit den Fetten. Ich rede mit Hannah darüber, ob Fett wirklich Fett macht, wo verstecktes Fett drinsteckt und wie wir gutes und böses Fett voneinander unterscheiden können. Viel Spaß beim Gespräch mit Hannah Willemsen zum Thema Fett. Hi Hannah, wie geht's dir? Lang nicht gesehen.
Ja, schon wieder länger her. Mir geht's gut, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, ich überlege gerade, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?
3 Monate?
Oktober, November?
Ungefähr. Wir haben so einen 3-Monats-Rhythmus.
Schön. Nee, letztes Mal, ich kann ja direkt mal, erzähl mal so ein bisschen, was geht gerade in deinem Leben?
Was geht gerade in meinem Leben? Ja, aktuell viel zu Hause mit den Kindern im Homeschooling, wie wahrscheinlich viele. Ansonsten habe ich mir vor Weihnachten oder über Weihnachten eine kleine Pause gegönnt, habe die Coachings ein bisschen runtergefahren, habe ein bisschen geguckt, was sind meine Ziele dieses Jahr, was möchte ich machen, arbeite an einigen Projekten, genau, und bereite mein Online-Programm wieder vor, das wieder startet, habe mein Coaching-Angebot ein bisschen umstrukturiert, sodass es ein bisschen effizienter für mich ist.
Aber nicht inhaltlich umstrukturiert?
Nee, inhaltlich nicht, aber so vom Konzept her, welche Leistungen ich anbieten will, in welchen Zeiträumen und so, einfach so ein bisschen geguckt, okay, wie lief es letztes Jahr, was hat gut funktioniert, was nicht, das ist ja immer so ein bisschen auch die Weiterentwicklung. Irgendwann muss man die Selbstständigkeit auch ein bisschen strategisch angehen und nicht einfach nur machen. Und mache viele Podcast-Interviews immer noch.
Habe ich mitgekriegt.
Genau. Und ja, es läuft eigentlich ganz gut. Ich bin sehr zufrieden.
Ja. Unser Thema ist ja eigentlich heute Fette. Ja. Aber da wir jetzt gerade ja kurz über deine Selbstständigkeit reden, würde mich doch mal interessieren, im letzten Jahr mit den Lockdowns und plötzlich alle, ich hatte zumindest das Gefühl in meiner Blase, aber wir leben ja alle auch nur in unseren Blasen, die Leute interessieren sich plötzlich mehr für Gesundheit, mehr für Ernährung, mehr fürs Immunsystem. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich bin ja genau zum Anfang von Corona letztes Jahr selbstständig geworden.
Schön formuliert.
Oder komplett in die Selbstständigkeit gegangen, sagen wir es so. Und habe in dem Moment tatsächlich einfach nur funktioniert und war auch überrascht, wie gut es funktioniert hat. Also ich habe super viele Coachings reinbekommen, war super viel in Podcasts und Interviews und Videoproduktionen und zwar super nachgefragt und war auch sehr lange ausgebucht tatsächlich. Also wirklich mit großer Warteliste und so weiter. Und ich war überrascht, dass viele plötzlich so die Zeit genutzt haben. Ich hätte gedacht, dass erstmal alle so ein bisschen innehalten und gucken, was passiert und die Unsicherheit da ist. Aber es ist tatsächlich so gewesen, dass viele die Zeit für sich genutzt haben und geschaut haben, wo kann ich was in meinem Leben optimieren, gesundheitlich, also sowohl im Sportbereich als auch in Ernährung. Und ich glaube, dass das jetzt gerade so ein bisschen zurückgegangen ist beim für uns den zweiten Lockdown. Ist es so ein bisschen, glaube ich, sind alles ein bisschen leid und es ist irgendwie nicht absehbar, bis wann das noch geht. Und gerade ist, glaube ich, sammeln viele Kräfte einfach. Und ich gehe aber davon aus, dass es so im Februar, März, wenn auch ein bisschen mehr wieder die Sonne rauskommt und mehr Energie da ist, das wieder so, auch wieder so wird. Aber letztes Jahr war das schon krass, ja. Also es war schon eine, also ich war auch beeindruckt, wie viele so Lauf-Communities sich dann einfach online quasi getroffen haben und sich vernetzt haben und da irgendwelche Challenges gemacht haben. Und ähnlich war es auch mit Ernährung. Also viele haben einfach gesagt, okay, ich nutze die Chance, ich bin jetzt viel zu Hause, ich kann viel selber zubereiten, ich kann viel ausprobieren. Ich habe jetzt auch die Zeit, die ich sonst vielleicht im Büro nicht habe und hat Spaß gemacht.
Aber es ist ein interessanter Vergleich, weil ich nämlich mit diesen Challenges das auch mitgekriegt habe, jetzt im zweiten Lockdown, in der zweiten Phase, in der Winterphase,
weniger geworden ist. Die Challenges sind weniger geworden, es sind weniger, hat man sich online getroffen, ich auch mit meinen Freunden, ich habe zwar noch mit allen Kontakt, aber sonst haben wir irgendwie zweimal die Woche einen Skype-Call gemacht, jetzt machen wir den so alle zwei Wochen einmal.
Ja, ich glaube, dass man einfach, es ist ja auch anstrengend, ne? Also das muss man auch sagen, und ich glaube, dass da einfach viel Energie jetzt einfach so ein bisschen, also dadurch, dass das jetzt schon fast ein Jahr geht,
ja,
sind einfach viele müde und ziehen sich da, glaube ich, eher zurück und sparen sich Energie ein. Ich glaube aber wirklich, dass das mit so einem kleinen Wetterwechsel auch wieder besser wird. Also ich glaube, Richtung März kommt dann die Hoffnung, dass der Sommer wieder mehr Freiheit bringt, und dann wird es auch wieder kommen und dann werden auch wieder die Bikini-Figuren gefragt und so weiter.
Gutes Stichwort. Was war denn so im vergangenen Jahr so die meiste Anfrage? Also war das wirklich einfach, ich möchte meine Ernährung optimieren, ich möchte abnehmen? Du hast ja noch den Fokus auf Darmbalance. Wo war die meiste Nachfrage?
Also bei mir war es tatsächlich Darmbalance. Also es waren super viele Anfragen, Darmoptimierung mit Verdauungsproblemen. Das war, ich würde sagen, bei mir 80%.
Okay.
Wow. Ist aber natürlich auch meine Zielgruppe auf Instagram, muss man dazu sagen. Und auch mein Online-Kurs, da geht es ja um Darmbalance. Das waren Thema, glaube ich. Also ich glaube auch, dass das diese Corona-Zeit damit reingespielt hat, weil wenn du halt zu Hause bist, kannst du dich halt drum kümmern, du kannst dich besser beobachten, du siehst, nimmst die Symptome vielleicht mehr wahr, weil du mehr bei dir bist und nicht irgendwie von Meeting zu Meeting rennen musst oder, ne, also das ist, glaube ich, so ein
Thema. Du die Zeit nehmen kannst, auch mal auf Toilette zu gehen und nicht so, oh Gott, ich muss schnell los.
Genau, auch Sachen auszuprobieren, man traut sich vielleicht mehr, Sachen auszuprobieren. Eine zweite große Anfrage war tatsächlich Sportlerernährung, also Performance und jetzt irgendwie meine Fitness auf ein anderes Level bringen.
Ja.
Und ich würde sagen, das Abnehmthema ist Standard da. Das ist einfach, das war nicht mehr oder weniger, das ist einfach immer da.
Mhm.
Und ja, genau.
Gut, dann kommen wir mal zum heutigen Thema, weil es auch so ein bisschen mit reinspielt in alle, natürlich in den ganzen Organismus, denn wir sind heute bei unserem dritten Makronährstoff. Wir hatten ja schon die Kohlenhydrate, ich glaube letzten Sommer in etwa, ne, oder so. Dann irgendwann die Proteine. Und jetzt kommen wir zu den Fetten. Und da gibt es ja auch eine Riesenwandlung in der Wahrnehmung von Fetten. Und aber wir fangen natürlich wieder ganz basic an. Was sind Fette?
Ja, du hast schon gesagt, Fette sind Teil der Makronährstoffe, sind also Grundbausteine unserer Ernährung. Und wir nehmen den größten Teil über die Ernährung auch auf. Das heißt, da komme ich wahrscheinlich später nochmal drauf, wirst du mich wahrscheinlich noch fragen, aber es gibt Fette, die müssen wir hinzufügen über die Ernährung. Die sind essentiell für uns, die kann unser Körper nicht selber herstellen, und manche Fette kann der Körper selber herstellen. Fette sind ein sehr wichtiger Makronährstoff. Du hast es ja schon angesprochen, war eine Zeit lang sehr verpönt und sehr, Fett macht Fett. Und,
da möchte ich doch auch noch gleich sehr ausgiebig drauf eingehen.
Ich will gar nicht so viel vorne wegnehmen. Aber Fette sind ein wichtiger Baustein für unseren Körper. Sie sind einmal Transportmittel für fettlösliche Vitamine zum Beispiel. Mhm. Also die Vitamine A, E, D und K sind fettlösliche Vitamine, und wir brauchen die Fette, um die Vitamine aufzunehmen und auch zu transportieren im Körper. Das ist einmal ganz wichtig. Dann haben Fette auch eine Schutzfunktion für unsere Organe. Auch eine Wärmefunktion. Sie sind Bausteine von Hormonen und Zellen und deren Bestandteile. Also ganz viele wichtige Funktionen. Und ja, gerade für uns Frauen und die Hormonproduktion auch sehr wichtig.
Fangen wir dann doch wirklich mit dem an. Dieses Fett macht Fett. Das war ja in den 90er Jahren, ich kann mich ganz groß dran erinnern, da hieß es von wegen überall Fett einsparen. Es kamen überall Leitprodukte. Es wurde empfohlen, sein Schnitzel anstatt in Öl, in Wasser anzubraten, weil man damit Fett einsparen konnte. Ich habe das alles mitgekriegt. Ich habe damals auch sehr gerne so diese Klatschmagazine am Mittag geguckt, dieses Sam und Tough und wie es nicht alle heißt.
Ja.
Wie kam das? Warum hat man plötzlich gesagt, Fett macht Fett? Bitte bloß kein Fett zu sich nehmen.
Ja, irgendwann, man braucht immer einen Übeltäter, ne? Also ich glaube, dass das Bewusstsein für gesunde Ernährung damals, also klar, man hat gesagt, Fett macht Fett, aber was wirklich gesund ist und was gut für den Körper ist, ist heute viel stärker vorhanden als damals, als noch vor 10, 20 Jahren. Es ist, liegt natürlich auch daran, dass man einfach in der Forschung auch weiter ist und immer weiter was herausgefunden hat. Ich glaube aber, dass die Ernährung in den 90er Jahren nicht so wirklich gesund war und da viele Dinge, Stichwort Transfettsäuren zum Beispiel, versteckt waren, die tatsächlich zu Krankheiten und so weiter geführt haben und auch heute noch führen. Und man allgemein gesagt hat, okay, das sind die Fette und die Fette sind ungesund. Fett macht Fett, Fett hat viel Kalorien, Fett hat doppelt so viel, also ja, doppelt so viel Kalorien wie Proteine oder Kohlenhydrate. Also Proteine und Kohlenhydrate haben 4 Kalorien pro Gramm und Fette haben 9 im Durchschnitt. Und ja, deswegen war es einfach zu sagen, Fett macht Fett. Und ich glaube, dass dann kamen diese ganzen Light-Produkte,
ja,
wo Fett reduziert wurde, auch vielleicht nicht so wirklich hochwertige Fette genutzt wurden. Und in den Light-Produkten, das Problem ist immer, dass zwar da weniger Fett drin, aber drin ist, enthalten ist, aber dafür relativ viel Zucker.
Mhm.
Ja, man muss ja irgendwie so ein bisschen den Geschmacksträger ausgleichen, nicht so, damit es nicht so fad schmeckt. Und das kann Zucker natürlich auch ganz gut. Und dann hat man gemerkt, es bleibt ungesund. Und dann ist man, glaube ich, irgendwann auf den Trichter gekommen, okay, es gibt einen Unterschied bei Fetten und nicht jedes Fett ist gleich ungesund. Vielleicht sind es doch nicht die Fette,
mhm,
sondern vielleicht sind es andere Dinge oder bestimmte Fette, die uns, yeah, krank machen.
Jetzt sagt man ja, ist der Zucker. Der Zucker ist böse. Aber kommen wir genau mal auf diese Fettarten. Du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt gesunde Fette und ungesunde Fette.
Ja.
Nimm uns da mal mit.
Also grundsätzlich kann man einmal eine Unterteilung machen in tierische und in pflanzliche Fette.
Mhm.
Ne, ganz klar, gerade für Veganer, Vegetarier auch ein wichtiger Punkt. Aber auch allgemein ein Punkt, wenn man sich gesund ernähren will, da auch zu wissen, was steckt wo drin. Tierische Fette, klar, findest du in Fleisch, in Milchprodukten, Eier, das sind alles tierische Fette. Pflanzliche Fette, das ist sowas wie Pflanzenöle, Olivenöl, Kokosfett, Avocado, ne?
Mhm.
Jetzt, um mal einen kleinen Unterschied zu machen. Dann kann man nochmal Fette in einfache und komplexe Fette unterteilen. Das ist aber, da geht es um die Verbindung, wie die zusammengebaut sind. Das ist, glaube ich, jetzt eher nicht so wichtig. Und dann gibt es noch die Unterteilung in gesättigte Fettsäuren, in einfach ungesättigte Fettsäuren, mhm, und in mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Und das finde ich mit das Wichtigste an Fetten,
okay,
das zu wissen. Gesättigte Fettsäuren kann der Körper selber herstellen.
Mhm.
Findest du vor allem in tierischen Produkten, also sowas wie Butter oder Käse. Und das Problem bei diesen gesättigten Fettsäuren, davon sollten wir nicht so viele essen, denn gesättigte Fettsäuren können das schlechte LDL-Cholesterin,
mhm,
erhöhen und das führt halt, kann zu koronaren Herzerkrankungen und so weiter führen. Also ein sehr hoher Cholesterinspiegel ist halt ungesund.
Kann das haben wir, glaube ich, schon mal gehört. Und dann wurde ja immer gesagt, keine Eier essen. Da ist ganz viel Cholesterin.
Aber, ja, also Cholesterin, vielleicht da auch nochmal. Cholesterin findest du in tierischen Fetten, nur,
ja,
in tierischen Fetten. Und es ist so, dass wir einen Teil des Cholesterins aufnehmen.
Ja.
Unser Körper aber auch selber Cholesterin herstellt.
Mhm.
Das heißt, unser Cholesterinspiegel hängt einmal von der Eigenproduktion ab und von dem, was wir essen. Das heißt jetzt aber nicht, dass man komplett auf cholesterinhaltige Lebensmittel wie die Eier verzichten muss.
Ja.
Aber eher sind tatsächlich, also lassen den Cholesterinspiegel leicht steigen, aber jetzt nicht so extrem, wie man es halt früher gesagt hat. Also ich esse zum Beispiel relativ viele Eier und bin in der Hinsicht sehr gesund. Cholesterin ist nämlich auch wichtig für uns. Cholesterin sorgt zum Beispiel dafür in Verbindung mit Sonnenlicht, dass wir Vitamin D produzieren können.
Mhm. Besonders jetzt brauchen wir das.
Genau. Und ist aber auch Baustein für Zellen oder halt auch Baustein für Hormone zum Beispiel. Also komplett auf cholesterinhaltige Lebensmittel zu verzichten, ist auch nicht gut.
Mhm.
So, kommen wir wieder zurück. Ich war bei den gesättigten Fettsäuren.
Mhm.
Also wie gesagt, findest du vor allem in tierischen Fetten. Und man sollte nicht so viel davon essen, weil sie, wie gesagt, das schlechte LDL-Cholesterin erhöhen können und das zu koronaren Herzerkrankungen führen kann.
Dann lass mich da direkt reingeschrieben. Was heißt zu viel?
Also wenn man guckt, wie viel Nahrungsfette man so aufnimmt, sollten gesättigte Fettsäuren ungefähr ein Drittel ausmachen von den Fetten, die ich esse.
Mhm. Gut, lässt sich natürlich im Alltag ein bisschen schwer so umzusetzen. Wie kann ich das mir vorstellen, wenn man jetzt ein Frühstück nimmt? Ich habe 3 halbe Brötchen, sind glaube ich so Standard, die man so isst zum Frühstück. Dann nehme ich eins mit Käse und die 2 anderen
mit Hummus.
Hummus, yes!
Oder halt 1, 2 Eier und der Rest, mhm, irgendwie... ja, oder eine Avocado drauf,
mhm,
ja, sowas. Ich glaube einfach, dass man auch ganz gut damit fertig hat, ja gesagt, gesättigte Fettsäuren findest du vor allem tierischen Produkten, dass man einfach so mit der Verteilung von 80% pflanzliche Lebensmittel,
mhm,
und 20% tierische Lebensmittel ganz gut fährst zum Beispiel.
Okay.
Also man muss dafür sich nicht vegan oder vegetarisch ernähren. Jeder Körper funktioniert ja eh anders und jeder Mensch ist anders. Das ist aber ganz wichtig, finde ich, bei der Ernährung, dass man da nicht so dogmatisch sagt, das ist die Regel und so gilt es für alle. So ist es,
ja,
natürlich nicht. Man muss schon gucken. Aber kann ich auch gleich nochmal sagen, die tierischen Fette haben zum Beispiel enthalten teilweise die Arachidonsäure und die ist halt entzündungsfördernd. Das heißt zum Beispiel auch, das ist auch ein rotes Fleisch, im roten Fleisch enthalten. Und wenn man zu viel davon isst, kann es halt sich negativ auf unsere Gesundheit ausschlagen. Ich glaube nicht, dass man da dogmatisch irgendwie gucken muss, okay, esse ich jetzt wirklich zu viel, sondern einfach so ein bisschen, wenn man sich ein bisschen bewusst macht, was sind gesunde Fette und was sind nicht so gesunde Fette, dann kommt man damit gut klar.
Okay. Dann kommen wir doch zu den gesunden Fetten.
Genau. Das sind einmal die einfach ungesättigten Fettsäuren, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Mhm. Man muss mal gut nachdenken, wenn man das sagt.
Ja. Das ist auch eine schöne deutsche Sprache. Ne? Das ist so mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
Die einfach ungesättigten Fettsäuren können wir auch selber herstellen. Das ist auch nicht essentiell. Findest du vor allem sowas wie in Olivenöl und Rapsöl zum Beispiel.
Ja.
Und die einfach ungesättigten Fettsäuren sind gesund, weil sie das gute Cholesterin, das HDL-Cholesterin erhöhen und somit, das kommt ja immer oft auch auf das Verhältnis von HDL und LDL an.
Ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in den Chemieunterricht.
Genau.
So.
Ich versuche es einfach zu halten.
Es war keine Kritik.
Einfach ungesättigte Fettsäuren wirken sich positiv auf unsere Gesundheit aus.
Yeah.
Und dann gibt es noch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren und die bestehen aus, und das hast du bestimmt auch schon mal gehört, Omega-3 und Omega-6.
Mm-hmm.
Und das sind essentielle Fettsäuren, das heißt, die können wir nicht selber herstellen und die müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Und die wirken sich auch positiv auf den Cholesterinspiegel aus.
Okay, also bevor wir gleich auf Omega-3 und 6, da wollte ich auf jeden Fall noch zukommen, habe ich eine andere Frage. Und zwar sagtest du gerade, oder sagtest du vorhin schon, wir können die selber herstellen. Aber was braucht der Körper dafür? Also aus welchen Quellen setzt sich das dann zusammen?
Also es sind natürlich chemische Prozesse, die im Körper stattfinden. Okay. Na, unser Stoffwechsel, im Endeffekt alles, was wir essen, wird irgendwann zerlegt und in Bausteine zerlegt, die wir dann wieder, oder die unser Körper dann nutzt, um wieder etwas anderes zu entwickeln. Aber zum Beispiel Kohlenhydrate helfen uns, also unsere Fettdepots kommen quasi nicht zustande, nur aus Fett, das wir essen.
Mhm.
Kann natürlich auch passieren, aber zum Beispiel auch aus anderen Nährstoffen, so wie die Kohlenhydrate. Und unser Körper kann halt aus bestimmten Bausteinen Dinge selber herstellen und die Dinge umwandeln und effektiv nutzen. Man muss sehen, der menschliche Körper ist sehr effektiv.
Mhm.
Der möchte nichts wegschmeißen und da alles irgendwie möglichst gut brauchen. Und das passiert halt bei den Fetten auch. Und bestimmte Fette können wir halt einfach nicht herstellen und die müssen wir über die Nahrung hinzufügen. Und
wie zum Beispiel Omega-3 und Omega-6.
Genau.
Nehmen uns da mit, das haben wir alle schon mal irgendwo genommen und irgendwas mit Fischen und
und Algen.
Und Algen, und ich öffne dir einmal die Bühne und
ja, ist tatsächlich ein großes Lieblingsthema von mir und ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich finde auch mit eins der wichtigsten Themen beim Thema Fette. Genau, es gibt Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren. Beide sind essentiell für uns, das heißt, beides müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Das Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 sollte im Idealfall irgendwas zwischen 5:1 bis 3:1 liegen, weil Omega-3 ist entzündungshemmend oder wirkt entzündungshemmend im Körper. Omega-6 wirkt entzündungsfördernd. Das Problem bei dieser ganzen Sache ist, dass wir über unsere Nahrung viel mehr Omega-6 aufnehmen. Ich habe ja gerade gesagt, Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, überall Omega-6 enthalten. Und vor allem zum Beispiel Sonnenblumenöl wird ja auch viel in anderen Produkten, in Fertigprodukten, in irgendwelchen
Gemüsenaufstrich.
Ja, super viel verwendet. Ja. Und wir nehmen tendenziell,
ist günstig, ne?
Ja, genau. Wir nehmen tendenziell viel mehr Omega-6 als Omega-3 auf, was dazu führt, dass wir oftmals unter Entzündungen leiden, sogenannte stille Entzündungen auch, die wir gar nicht bemerken. Und ich habe ja gerade gesagt, das Verhältnis sollte im Idealfall irgendwas mit 5:1, 3:1 so sein. Ja. Und in Deutschland ist der Durchschnitt bei 20:1.
Oha.
Also, unsere Ernährung ist stark entzündungsfördernd, die durchschnittliche Ernährung.
Mhm,
Und das ist natürlich nicht gut, weil Entzündungen auch weiterhin zu, also zum Beispiel bestimmte Autoimmunerkrankungen, da wird ja noch viel geforscht, aber man kann beobachten, dass viele Autoimmunerkrankungen Entzündungen zugrunde liegen.
Ja.
Und das ist ja quasi so ein Feuer, was in uns dauerhaft brodelt und auch das Immunsystem dauernd arbeiten lässt. Das ist natürlich nicht gut. Also Entzündungen per se sind schon gut für den Körper, auch wichtig, ist ein wichtiger Bestandteil vom Immunsystem, aber nicht, wenn die dauerhaft brennen quasi.
Ja, wo kann ich noch stille Entzündungen haben?
Also zum Beispiel im Darm ganz oft, aber auch in den Gelenken. Also es kann ja sich auf den ganzen Körper zurücklangen. Aber Darm ist zum Beispiel so ein typisches Thema, einfach auch, weil das der Ort ist, wo wir unsere Nahrung aufnehmen und verdauen. Und da kann es halt wirklich passieren, wenn ich grundsätzlich schlecht ernähre, dass die Darmschleimhäute und die Darmwand angegriffen wird, das zu Entzündungen führt, das zum Leaky Gut führt. Leaky Gut heißt löchriger Darm.
Okay, gut.
Also im übertragenen Sinne. Das heißt, die Darmwand ist normalerweise quasi geschlossen, also wie so Türen, die aneinander sind.
Mhm.
Und wenn ich aber Entzündungen dort habe und den Leaky Gut habe, dann ist so quasi die Tür so ein Spalt offen. Das heißt, da können einfach Nahrungsbestandteile unverdaut in die Blutbahn gelangen, aber auch Bakterien, Viren und so weiter. Und das führt dann halt zu weiterführenden Entzündungen im Körper über die Blutbahn und so weiter.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Genau. Allein deswegen ist es wichtig, dass man da irgendwie auf ein gutes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis kommt. Und Omega-3, auch da ist nochmal speziell, findest du vor allem in fettigen Fisch wie Makrele, Lachs, Thunfisch und auch in Algen. Weil die Fische essen Algen und dadurch haben sie das Omega-3 aus den Algen. Jetzt gibt es da auch wieder Unterschiede. Also es gibt einmal, wenn du regelmäßig Fisch isst und regelmäßig Algen isst, dann ist es fein, denkt man. Allerdings, um seinen Omega-3-Bedarf täglich zu decken, müsste man tatsächlich ungefähr 2 Fischmahlzeiten pro Tag essen. Macht keiner. Also tendenziell essen wir ja eh viel zu wenig Fisch. Und wer isst schon täglich Algen, passiert halt auch nicht so wirklich viel. Viele denken, dass es gibt quasi eine inaktive Form des Omega-3s und eine aktive Form. Mhm. Die inaktive Form, die Kurzform ALA, findest du sowas wie in Walnüssen, in Leinsamen, in Leinöl, in grünem Blattgemüse. Das reicht aber nicht. Das ist die inaktive Form. Und auch wenn du viel davon isst, vor allem wenn du dich vegan oder vegetarisch ernährst, das muss halt in die aktive Form umgewandelt werden. Und da kommt nicht so viel bei rum. Also ein kleinster Teil, das reicht halt nicht, um deinen Bedarf zu decken. Dann gibt es die aktive Form und das ist EPA und DHA. Mhm. Und das findest du vor allem im fettigen Fisch und in den Algen. Deswegen empfehle ich auf jeden Fall, Omega-3 zu supplementieren.
Ich wollte gerade sagen, also jeden Tag Algen essen oder jeden Tag Fisch essen. Also selbst wenn ich noch an meine vorvegetarische Zeit zurückdenke. Also mir war es, glaube ich, einmal im Monat, dass ich Fisch gegessen
habe. Ich esse relativ viel Fisch, muss ich sagen. Und also ich supplementiere Omega-3, aber du kannst jetzt Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis auch testen lassen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber schön, dass du sie mir vorwegnimmst.
Ist nicht so standardmäßig bei den Ärzten, sondern die meisten machen das über so ein Testkit zu Hause. Gibt es online, bestellst du dir, piekst dir einen Finger.
Habe ich bei dir schon in den Stories gesehen.
Genau, aber
ja, Hut ab, dass du dir selber einfach so in den Finger piekst, ohne zu zucken. Einfach so völlig so lalalala, piek, Blut
Ich mache ja gerne öfters mal diese Selbsttests für zu Hause. Irgendwann bist du dran gewöhnt, die entfinken. Das tut ja auch nicht weh tatsächlich. Es ist halt nur so, weil du musst tatsächlich relativ doll runterdrücken, um diese Nadel da reinzuschießen. Tut aber wirklich nicht weh. Und also, aber es ist erstmal so, sich selber zu pieksen ist erstmal saß ich auch davon, dachte so,
mach ich das. Mach jetzt. Ach, vielleicht doch mal erst noch den Abwasch machen, noch die Fenster putzen, aufräumen. Jetzt.
Also man kann diesen Test zu Hause machen, bestellt man sich so ein Testkit, das kommt nach Hause, du hast da alles mit drin, auch Desinfektion, dann piekst du dir da einen Finger. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann hast du da nochmal so eine zweite Nadel quasi, die du nutzen kannst. Also es ist wirklich easy gemacht. Dann gibst du quasi dein Blut. Früher musste man das so ein Röhrchen füllen, da musstest du viel mehr Blut abgeben, das war echt schwierig. Ich hatte auch schon mal den Fall, dass ich irgendwie anscheinend die falsche Stelle getroffen habe und irgendwann kein Blut mehr kam und so geschüttelt und gerieben habe und dachte, ich brauchte aber, du musst das Röhrchen füllen. Mittlerweile machst du das quasi auf so ein, ich würde sagen, das ist so 1 Zentimeter Durchmesser, so ein Kreis, wo du so ein bisschen Blut drauf, also du musst
so ein Zettel ist das, ne?
Genau, das ist so ein Zettel, wo dann so ein Kreis aufgemalt ist und dann musst du quasi dein Blut in diesen Kreis mit deinem Blut füllen. Das ist wirklich, da braucht man nicht viel. Und dann schickst du das ein und dann hast du meistens so nach 2 Wochen ungefähr, kommt auf den Anbieter drauf an, dein Testergebnis und siehst quasi dein Verhältnis und allgemein, wie es mit den Fettsäuren bei dir im Körper ist. Und ich finde das ganz interessant. Man muss das nicht machen, aber ich finde das natürlich mega interessant und ist auch gut zu wissen. Und ich hatte ein Verhältnis, als ich supplementiert hatte, von 4:1, mit dem ich sehr zufrieden war. Und dann habe ich aufgehört zu supplementieren, habe aber regelmäßig trotzdem irgendwie sowas wie Sushi gegessen und so weiter. Ja. Ne? Und auch sehr gerne Lachs und allgemein Fisch, zum Beispiel Dorade, da ist jetzt natürlich nicht so viel Omega-3 drin, aber trotzdem, also ich esse relativ regelmäßig Fisch. Mhm. Tja, und mein Verhältnis ist auf 8:1.
Ah.
Ja.
Also es geht recht flott.
Es geht recht flott, klar, wenn du es nicht zuführst, ist es auch nicht da. Und ich finde den Vergleich einfach, das heißt jetzt nicht, dass jeder das machen muss. Ich mache sowas natürlich, weil ich natürlich auch viel an mir selber ausprobiere und das auch immer wichtig finde, dass, wenn ich Erfahrungswerte habe. Aber ich arbeite zum Beispiel auch bei meinen Kunden, die unter Darmproblemen leiden und oftmals sind da halt immer Entzündungen vorhanden, auch sehr gerne mit hochdosiertem Omega-3, einfach um die Entzündung einzudämmen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Deswegen empfehle ich tatsächlich jedem, 2000 Milligramm Omega-3-Fettsäuren täglich zu supplementieren. Ich persönlich nutze meistens Öl. Ja. Fischöl, es gibt aber auch Algenöl, es gibt aber auch Kapseln. Ich finde, von den Kapseln, die sind meistens sehr groß und man muss sehr viel davon schlucken. Es ist manchmal unangenehm. Deswegen gibt es Öl, das kann man sich in den Saft einrühren, das kann man sich aufs Essen träufeln, das kann man mit ins Dressing rühren, das kannst du dir in deine Quarkschale mit einrühren. Also ich finde einfach, das Anwendungsgebiet von den Ölen viel, viel einfacher. Und viele denken, oh Gott, das schmeckt ja dann nach Fisch. Aber das sind halt irgendwie 8 Milliliter am Tag, die du von dem Öl nehmen musst ungefähr. Das schmeckst du nicht wirklich raus. Also ich nicht, aber ich bin vielleicht auch ein bisschen schon dran gewöhnt. Und
so. Du trinkst ja auch Knochenbrühe, ne?
Ich trinke auch im Shake tatsächlich
deine Knochenbrühe. Als ich so ein bisschen drüber gelesen habe, oder ich beschäftige mich ja auch relativ viel damit, ist natürlich auch eine, wie soll ich das formulieren? Es war meistens dann halt von den Supplement-Herstellern selber, die dann gesagt haben, Leinöl, Omega-3 wäre überhaupt nicht so effektiv wie das, was wir natürlich anbieten. Gibt es da einen Unterschied, ob ich jetzt Algenöl, Leinöl zu mir nehme?
Ja, Leinöl ist die inaktive Form.
Okay.
Und die muss halt in die aktive Form umgewandelt werden. Mhm. Und deswegen reicht es nicht, wenn du einfach nur Leinöl nimmst. Also, du musst speziell Algenöl oder Fischöl nehmen. Das ist die aktive Form. Du kannst nicht so viel Leinöl zu dir nehmen, wie du bräuchtest, damit das halt umgewandelt wird. Also von dem Leinöl, was du zu dir nimmst, und das ist ja, seien wir mal ehrlich, wie viel nimmst du da? Was sind das? Auch maximal 10 Milliliter wahrscheinlich, die du irgendwie...
Ja. Nee, ich meine es wirklich als Kapseln. Gibt es ja auch.
Ja, aber auch das ist ja nicht viel. Ja. Und dann werden ungefähr die Umrechnungsrate liegt bei 5%. Also von dem, was du einnimmst, also werden 5% in... Ja, es ist gut, wenn du das machst. Mhm. Zusätzlich ist ein gesundes Öl. Aber es reicht nicht aus, um deinen Omega-3-Bedarf zu decken. Definitiv nicht.
Hast du da Marken? Weil das wird wahrscheinlich wieder die nächste Frage sein, die du empfehlen kannst.
Ja, ich arbeite genau mit einer Marke zusammen. Das ist Norsan. Den arbeite ich auch schon sehr lange zusammen. Bin mittlerweile auch Testimonial von denen. Wird man vielleicht ein paar Videos mal gesehen haben in der Zwischenzeit. Die Qualität ist sehr gut. Es ist so, also woran merkt man, ob ein Fischöl oder ein Algenöl gut ist oder nicht? Das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Ich habe früher auch andere Kapseln zum Beispiel genommen von anderen Firmen. Und wenn du quasi die Kapsel nimmst und irgendwann danach, kann auch 4 Stunden später, ein Aufstoßen hast, was so einen Fishing-Geschmack hat, dann heißt es, dass die entweder nicht mehr gut sind, also ranzig geworden ist, das passiert natürlich auch bei Öl, oder du die einfach nicht gut verträgst.
Mhm.
Und das ist zum Beispiel bei Norsan bei mir noch nie passiert. Ja. Weder bei den Kapseln noch bei dem Öl. Und die haben zum Beispiel auch Produkte für Kinder, die haben die Jellies heißen die. Mhm. Bei Kindern ist es auch, ne, Omega-3 ist wichtig für die Gehirnfunktion, für die Entwicklung der Augen und so weiter, auch für die Regeneration bei Sportlern, also auch für Sportler gerade wirklich ein wichtiges Supplement. Und für Kinder haben die, bei Kinder, welchem Kind gibst du Kapseln? Geht natürlich nicht.
Und hier, Fischölkapseln. Ah, danke nochmal.
Genau. Die haben auch Öl für Kinder, was ein bisschen nach Orange schmeckt. Mochten meine Kinder jetzt nicht so gerne tatsächlich, aber die haben auch Jellies. Das heißt, es sind so Gummibärartige, also sehen nicht aus wie Gummibärchen, sondern sehen aus wie so Gummibär-Drops, würde ich jetzt mal nennen. Und die schmecken halt ganz lecker und meine Kinder denken, das ist der Nachtisch. Das sind halt quasi Süßigkeiten und im Endeffekt weiß ich halt, okay, es ist keine Süßigkeit, sondern es tut denen gut.
Yeah.
Sie kriegen Omega-3 und meine Kinder freuen sich halt, dass sie einen Nachtisch bekommen. Ist halt so Win-Win.
Yes.
Und das finde ich halt auch ganz schön, dass sie halt quasi auch die Kinder abdecken. Sie forschen sehr viel. Sie bereiten total viele Inhalte gut auf. Also man kann auch auf der Norsan-Seite selber auch sich wirklich mal belesen. Die Öle sind sehr hochwertig.
Aber haben die nur Fischprodukte oder auch Algen?
Auch Algenöl. Auch die Kapseln gibt es als Fischölkapseln und als Algenölkapseln.
Mhm.
Also die bedienen wirklich da sowohl Mischkostler und Veganer, Vegetarier. In der Schwangerschaft vielleicht auch nochmal wichtig.
Also nicht, dass ich hier schwanger bin. Also, es klang jetzt gerade so. Übrigens in der Schwangerschaft, Eileen.
Definitiv nicht schwanger aus. Aber nochmal auch wichtig vielleicht, wenn jemand zuhört, der schwanger werden möchte oder gerade schwanger ist. In der Schwangerschaft haben wir einen erhöhten Bedarf, weil wir unseren eigenen Bedarf decken müssen, aber auch den Bedarf des Kindes.
Mhm.
Das Kind zieht sich quasi unsere Reserven davon und dementsprechend sollten wir da auch nochmal, also nochmal mehr als diese 2000 Milligramm am Tag supplementieren. Da ist der Bedarf höher, liegt bei ungefähr 2500 Milligramm. Würde ich jetzt mal so.
Kleiner Exkurs. Du supplementierst ja viel. Wie hältst du da den Überblick? Also ich denke ja schon, ich habe viel und dann sitze ich da schon morgens und hier eine Kapsel und das rühre ich mir da rein und das rühre ich mir dort rein. Und ich denke auch so, das sieht ja schon aus, als wäre ich kurz vor meinem Lebensende, was ich mir da manchmal reinpfeife. Wie ist das bei dir?
Ja, also das ist tatsächlich auch eine Frage oder das ist zum Beispiel bei Instagram auch immer so ein Thema. Ja, ich supplementiere und ich stehe auch dazu und ich finde es auch in bestimmten Bereichen sollte man auf jeden Fall supplementieren. In manchen ist es nicht unbedingt notwendig und das ist auch wieder ein sehr individuelles Thema, muss man sagen, weil es ja von vielen Faktoren abhängt, ob ich meine Nährstoffe über die Nahrung abdecken kann oder nicht. Als Ernährungscoach, ich probiere natürlich auch viel aus.
Ja.
An mir selber, ja. Das ist, also vielleicht machen es
bisschen
alle,
aber
ich bin schon gerne jemand, der quasi auf, auch auf eigenen Erfahrungen Empfehlungen ausspricht Und ich habe gekleckert mit meinem Wasser. Okay, jetzt hier weiter. Und ich kann mir natürlich Sachen durchlesen, aber ich mag das wirklich. Entweder habe ich es bei meinen Kunden gesehen und kann Empfehlungen aussprechen und weiß, wie es wirkt, oder ich habe es an mir selber gemerkt. Und so bin ich ja tatsächlich auch zum Thema Darm gekommen und habe mich darauf spezialisiert, weil ich selber Darmprobleme hatte, in Behandlung war, aber auch viel selber ausprobiert habe und einfach gemerkt habe, was tut meinem Körper gut. Das heißt, ich habe das, was ich gelesen habe, das Wissen, die Studien, die Herangehensweisen einfach auch an mir teilweise getestet und weiß halt, okay, das hat ganz gut funktioniert oder den Effekt sehe ich. Ich teste natürlich auch sehr viel, habe ich ja gerade schon erzählt. Yeah. Von daher, ja, deswegen nehme ich immer mal wieder relativ viele Supplemente, probiere viele aus. Ich finde auch immer wichtig zu gucken, okay, mit was komme ich dann besser klar, weil es gibt Supplemente in Kapselform, in Tablettenform, in Ölen, in Pulvern und so weiter. Und man muss natürlich auch für sich selber gucken, womit komme ich am besten klar, wie du gerade gesagt hast. Wenn du da irgendwie 10 Kapseln am Morgen quasi hast, vielleicht hat man da irgendwann keinen Bock mehr drauf und kommt besser klar, wenn man 2 von den Kapseln durch ein Pulver, was man sich ins Wasser oder einen Tee mit reinmischt. Mhm. Einfach, das merkt man dann halt nicht so richtig, ne? Und das finde ich halt auch nochmal ganz wichtig und das teste ich natürlich auch. Dann kommt natürlich immer bei mir die Frage, was kannst du empfehlen? Das heißt, ich muss auch so ein bisschen mich auf diesen Supplement-Markt auskennen. Mhm. Ja gut, ich teste jetzt, also ich arbeite, ich bin großer Fan davon, einfach fest mit Firmen zusammenzuarbeiten, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, wo ich weiß, wenn ich eine Rückfrage habe, wenn ich Interesse an einem Produkt habe oder wo ich einfach wirklich gut mit den Firmen zusammenarbeite und weiß, dass die einfach qualitativ hochwertig produzieren, dass die Wirkstoffe gut sind. Also, ne, das ist mir wichtig, aber trotzdem probiere ich natürlich immer mal wieder auch andere Firmen aus und schaue, was so auf dem Markt ist. Auch wenn ein Kunde gute Erfahrungen mit etwas gemacht hat, dann kaufe ich mir das und teste das. Mhm. Also was sind vielleicht Supplemente, die man, wo ich denke, die sollte jeder in Betracht ziehen, ist Omega-3.
Mhm. Surprise.
Surprise. Vitamin D ist ein Thema, also vor allem im Winter, aber aus meinen Erfahrungen auch im Sommer. Also selbst im Sommer haben viele einfach einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel.
Yeah.
Und tendenziell ist der bei uns viel zu niedrig und man kann das sehr leicht supplementieren. Dann, gerade bei Sportlern, finde ich Magnesium ganz wichtig. Mhm. Wir haben als Sportler erhöhten Bedarf an Magnesium und ich sehe sehr viele Blutbilder, Haarmineralanalysen, wo einfach Magnesium Mangelware ist.
Ja.
Das kann man auch machen und den Rest, ich werde auch immer gefragt, ob ich ein Multivitaminpräparat zum Beispiel empfehlen kann. Mhm. Ich bin da nicht so ein Fan von, weil ich lieber gezielt supplementiere. Also ich bin wirklich Fan davon zu gucken, okay, wie sieht es in mir aus?
Ja.
Blutbild, Haarmineralanalyse, ne, das kommt in den Zellen an, was nicht, in Verbindung mit meinem Wohlbefinden, mit irgendwelchen Sachen und dann wirklich gezielt zu supplementieren, anstatt einfach so ein Multivitaminpräparat einzuschmeißen. Kann man natürlich auch machen, schadet nicht, die meisten Vitamine sind wasserlöslich und werden einfach wieder ausgeschieden.
Ja, wenn sie nicht brauchen. Braucht man nicht.
Genau, ist jetzt also nicht so, aber es gibt zum Beispiel sowas wie Vitamin D. Da kann man auch eine Vitamin-D-Vergiftung tatsächlich bekommen. Mhm. Also man kann das zu hoch dosieren, was auch gefährlich für den Körper werden kann. Und da sage ich zum Beispiel einfach irgendwie 1 bis 2 Mal im Jahr einfach mal testen, wie der Vitamin-D-Spiegel ist und dementsprechend supplementieren.
Mhm. Ich würde sagen, dann machen wir nochmal eine komplette Folge drüber.
Ja.
Eine Frage habe ich noch zu Omega-3 und Supplements. Manchmal gibt es ja so die Fall, dass man 2 Supplements nicht zusammennehmen sollte. Ne? Calcium und Magnesium sollte man ja nicht zusammennehmen, weil die sich ja irgendwie gegenseitig so ein bisschen...
Ja, wobei es auch die Sangomeruskarolle gibt, da ist beides zusammen enthalten. Ist immer so ein bisschen...
Okay, gut.
Aber zum Beispiel Zink ist ein Stoff, den man eher einzeln nehmen sollte, weil Zink... also manchmal benutzen die Vitamine oder Nährstoffe dieselben Bahnen, um es jetzt mal einfach zu sagen.
Ich würde sagen, Zink und Vitamin C, ne? Ist das zum Beispiel, oder? Nee, Eisen.
Ich empfehle zum Beispiel Zink auch einzeln zu nehmen zwischen den Mahlzeiten, weil Zink halt die Aufnahme von anderen Nährstoffen blockieren kann.
Ja.
Ja. Bei Eisen ist es auch so, zum Beispiel Kaffee kann die Aufnahme von Eisen blockieren. Okay. Wahrscheinlich hast du das gemeint.
Und, ja. Gibt es bei Omega-3 irgendwas?
Nein, am besten zur Mahlzeit nehmen.
Mhm.
Also entweder also um die Mahlzeit rum, mit der Mahlzeit oder nach der Mahlzeit nehmen. Das kann dann einfach besser aufgenommen werden. Wenn man es mal vergisst und zwischen den Mahlzeiten macht, das ist auch nicht dramatisch. Aber da muss man eigentlich nicht drauf achten, dass man irgendwas nicht trinken, essen sollte.
Wie soll denn überhaupt der Fettanteil in meiner Ernährung sein? Wenn ich so meinen Teller habe und du hattest ja schon mal so ganz schön so Proteine, Kohlenhydrate, Fette. Wie ist da die Aufteilung?
Genau, da ist es natürlich auch wieder eine individuelle Sache. Mhm. Ich sage immer so, 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sollten es auf jeden Fall sein.
Pro Mahlzeit?
Nee,
am Tag.
Also genau, 1 Gramm pro Kilo. Also wenn man jetzt 70 Kilo wiegt, dann ungefähr 70 Gramm Fett täglich. So, Pi mal Daumen. Darunter sollte man nicht gehen. Jetzt kann man das aber sich nochmal anders, weil wer trackt schon, also nicht alle tracken und ist auch anstrengend und dann einschätzen kannst du es eh nicht, ne? Was sind jetzt 70 Gramm Fett? Schwer einzuschätzen. Ich mache das immer so und das hat mir, glaube ich, in den letzten Podcast auch schon mal, wenn du dir deinen Teller vorstellst, dann sollte die Hälfte des Tellers auf jeden Fall mit Gemüse gefüllt sein. Mhm. Dann ungefähr eine Handfläche voll.
Proteine.
Proteine, genau. Und was war das? Die Faust? Die Kohlenhydrate. Ja. Also mindestens eine Faust, also immer die eigene an Kohlenhydraten. Auch da muss man gucken, na, da ist der Bedarf von Sportlern und Nicht-Sportlern natürlich total unterschiedlich. Also aber
vom Tag zu Tag unterschiedlich.
Genau, ne? Aber mindestens eine Faust und dann halt plus mehr. Mhm. Und bei den Fetten ist es so ungefähr eine Daumengröße. Also ich sag mal so ein Esslöffel pro Mahlzeit.
Okay.
Ja, also wenn du dir irgendwie dein Gemüse anbrätst, andampfst, was auch immer,
schnell dabei, ja.
Den Esslöffel Öl da rein in die Pfanne und dann hast du es quasi. Oder die Fütte oder halbe Avocado.
Ja.
So. Ja, mehr braucht man nicht. Man braucht tatsächlich nicht so super viele Fette, aber man sollte sie in der Mahlzeit enthalten haben. Man sollte nicht komplett drauf verzichten.
Okay.
Aber so eine Daumengröße, ein Esslöffel pro Mahlzeit ungefähr. Also und dein beliebter Snack, hast du, glaube ich, gestern bei mir auch auf Instagram. Erdnussbutter, wenn du da einen Esslöffel rausnimmst und deinen Apfel da reintunkst.
Nur ein Esslöffel?
Ja, ist immer möglich, aber ja, so.
Das ist momentan wieder sehr schlimm bei mir mit Erdnussbutter. So, wenn ich das Glas wegbringe und dann so da hingehe und so, Erdnussbutter.
Ich habe immer diese Bottiche richtig, die großen, die halten ein bisschen länger.
Ja, du hast mir schon mal von erzählt, ich muss da mal umsteigen, ich muss erstmal meinen Vorrat. Es
stapelt gut. Sich.
Ja, es gibt einfach so gewisse Lebensmittel, ich glaube, es hat fast jeder, wo man jedes Mal, wenn man in den Laden geht, denkt, ach, das kann ich ja mal wieder mitnehmen, habe ich bestimmt nicht mehr. So, bei anderen stapeln sich dann irgendwie die Nudeln, bei einer Freundin, die hat mal erzählt, sie hat dann irgendwie Ewigkeiten noch auf dem Schrank Nudeln gefunden, weil die eine Zeit lang ständig Nudeln gekauft haben. Und bei mir ist es einfach ständig Erdnussbutter und ich habe letztens meinen Schrank aufgeräumt und ich hatte echt 8 Gläser Erdnussbutter oder Erdnussmus hole ich ja immer, ne? Erdnussmus da und dann dachte ich so, okay, vielleicht beim nächsten Einkauf nicht schon wieder einmal Erdnussmus mitnehmen.
Siehst du, ich habe einen so einen Riesenbottich. Ich weiß gar nicht. 500 Gramm.
Ist wahrscheinlich auch gefährlich bei mir, weil dann ist dann so.
Dann ist der leer, ne?
Ist der ganz schnell leer. Perfekte Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wir haben ja gerade über die Öle gesprochen. Ist ja sehr offensichtlich, das ist pflanzliches Fett oder Butter ist tierisches Fett. Aber es gibt ja auch versteckte Fettquellen. So wie? Erdnussmus! Ist nicht ganz so offensichtlich zumindest, dass da sehr, sehr viel Fett drin steckt. Was sind denn sonst noch so versteckte Fettquellen?
Genau, also versteckte Fettquellen sind quasi, vielleicht erstmal zur Erklärung, Fettquellen, die man nicht unmittelbar in dem Lebensmittel erkennt.
Mhm.
Wobei, also beim Erdnussmus, wenn sich da das Öl um Absatz erkennt.
Okay, gut.
Schon. Aber so grundsätzlich, ne? Also die sind vor allem entweder wirklich nicht so gesunde Fette, oder halt auch die besagten Transfettsäuren, die auch nicht gesund sind.
Mhm.
Transfettsäuren sind gehärtete Fette, Pflanzenfette.
Mhm.
Und
also das ist wie Margarine.
Zum Beispiel Transfettsäuren findest du in Margarine, genau. Aber auch Backwaren vom Bäcker, Fertigprodukte, TK-Fastfood-Produkte, sowas wie Kekse, die du nicht selber natürlich gemacht hast, sondern gekauft hast.
Ja.
Da findest du überall, also in diesen ganzen ungesunden Lebensmitteln im Endeffekt. Also Fastfood, Fertigprodukte. Ganz schlimm sind wirklich diese Backwaren vom Bäcker. Diese ganzen süßen Teilchen, da verstecken sich ganz viele gehärtete Pflanzenfette. Unter anderem auch zum Beispiel in der Margarine, wobei der Transfettanteil in den letzten Jahren ganz gut zurückgegangen ist, muss man sagen. Und ich sage immer, Transfette sind so ist der Endgegner für deine Gesundheit. Um es jetzt mal so drastisch anzusprechen, ist wirklich ungesund für unseren Körper. Wie gesagt, beeinflussen negativ den Cholesterinspiegel, können bei regelmäßigem hohem Verzehr einfach zu koronaren Herzerkrankungen, Herz-Kreislauf-Problemen führen und so weiter. Also das ist genau das, dass unsere Venen verkalken und so weiter. Also dieses ganze Vorstufe vom Herzinfarkt und so weiter. Also lieber sein lassen, aber das ist ja allgemein, ne? Was ist gesunde und ungesunde Ernährung?
Ja.
Lieber natürliche Lebensmittel benutzen, so also wie du sie halt auch am Baum findest. Lieber selber kochen als irgendwo die TK-Sachen. Also bei TK rede ich dann von Tiefkühlpizza oder sowas. Oder diese Pizzabrötchen oder so. Ich meine jetzt nicht das TK-Gemüse und Obst, da sind keine Transfettsäuren enthalten, aber genau. Und da muss man tatsächlich aufpassen, weil ich hatte ja am Anfang gesagt, Fette haben bisschen mehr Kalorien als Kohlenhydrate und Proteine, was grundsätzlich jetzt erstmal nicht wirklich schlecht ist. Aber wenn man dann auch noch ungesunde Fette isst, dann kommt man relativ schnell in ein Kalorienplus. Also man nimmt mehr auf, als man verbraucht. Nimmt zu, Und dann fängt quasi der Kreislauf des ungesunden Lebens an. Und deswegen da ein bisschen aufpassen. Und hilfreich ist einfach auch nochmal so die Packungsbeilage, also die Zutatenliste und die Verteilung der Nährstoffe sich einfach mal anzugucken und auch einfach mal zu vergleichen.
Und nicht anzufangen zu weinen.
Man sieht nämlich ganz oft, dass da dann noch zusätzlich Zucker enthalten ist. Also gerade bei diesen ungesunden Lebensmitteln, da ist einfach so eine Nährstoffzusammensetzung, die wirklich einfach nicht gut für uns ist. Und mal kann man das machen. Ja, beim Videoabend mit, keine Ahnung, Cola und Chips oder so.
Wie schön, dass du Videoabend noch sagst.
Netflix-Abend. Wie sagt man das denn jetzt?
Filmabend? Obwohl die meisten, also ich habe das Gefühl, die wenigsten gucken auch noch Filme, die meisten gucken Serien. Aber ja, aber ich bin auch noch Generation Videoabend.
Ja, auf jeden Fall, wenn man gemütlich auf der Couch sitzt und was auch immer, eine Serie, einen Film guckt, Musik hört, dann möchte man vielleicht manchmal zu der Chips-Tüte greifen.
Ja.
Muss es aber nicht jeden Abend machen. Ne?
So, aber mal ist erlaubt. Mal sollte man Spaß dran haben, es genießen. Ich gucke gerade nochmal auf meinem Zettel, schön, so ein paar Themen hätte ich noch. Und zwar, jetzt zwar springen wir ein bisschen, aber Öle erhitzen.
Ja.
Da gibt es ja immer so, keine Öle erhitzen oder nur leicht erhitzen, wo ich dann denke so, ja okay, gut, ich brate jetzt nur mein Gemüse an, das ist nicht so schlimm, aber bei Fleisch, das musst du ja teilweise schon komplett durchhitzen. Wie sollst du das dann machen?
Ja, gar nicht so ein einfaches Thema, weil wenn man googelt, was ja die meisten wahrscheinlich am Anfang erstmal machen, findest du sehr widersprüchliche Ergebnisse.
Und auch gleich so Headlines krebserregend du wirst davon sterben und...
Ich kann es mir auch tatsächlich nie merken, deswegen muss ich gleich mal raufgucken.
Ja, aber klar,
gerne. Auf jeden Fall, was man weiß, ist, es gibt diese kaltgepressten Öle, wie Avocadoöl, wie Kürbiskernöl, Walnussöl und so weiter, die sollte man oder die solltest du nicht erhitzen. Die gehen tatsächlich kaputt. Und das kannst du als Salatdressing nehmen, irgendwie genauso Leinöl zum Beispiel. Dann gibt es Öle, die du so mittelmäßig, also so bis 180 Grad erhitzen kannst. Da fällt zum Beispiel Olivenöl und Rapsöl drunter. Und dann gibt es Öle oder Fette, die du stark erhitzen kannst. Und das ist zum Beispiel Butterschmalz, Ghee. Das ist ja die Vorstufe von Butter quasi im Entwicklungsprozess. Und auch Kokosfett zum Beispiel.
Mhm.
Kokosöl soll auch nur so bis 180 Grad gehen. Da bin ich mir zum Beispiel auch nicht so ganz sicher, weil da finde ich auch mal wieder Widersprüche.
Ja.
Aber es gibt einen Unterschied zwischen Kokosöl. Also es gibt einmal Kokosöl und es gibt einmal Kokosfett.
Ja.
Kokosöl ist das, was wirklich nach Kokos schmeckt. Und Kokosfett
ist das aus dem Glas?
Ja, es gibt ja beides im Glas.
Ach so. Aber verflucht.
Aber Kokosfett ist geschmacksneutral. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch Kokosfett nutzen, um dein Steak anzubraten. Weil, jetzt nehmen wir mal an, jemand brät ein Rindersteak an mit Kokosfett, also mit Kokosgeschmack. Beim Hühnchen okay, aber beim Rind vielleicht nicht so. Gibt's auch, aber dann kann man zum Beispiel Kokosfett nehmen.
Mhm.
Genau. Das sind so die drei Stufen.
Ja, aber ist dann Kokosfett nicht schon wieder dann ein Transfett, weil es gehärtetes Pflanzenfett ist, oder?
Nee.
Okay.
Es gibt ja auch, es nimmt ja je nach Temperatur, gibt es das ja auch als in einer flüssigen Form.
Mhm.
Also Kokosöl und Kokosfett, da streiten sich tatsächlich auch die Geister, ob das jetzt wirklich richtig gesund ist oder nicht. Da gibt es ja auch, glaube ich, so ein bekanntes YouTube-Video von
dieser
Professorin, die vielleicht...
Kokosöl ist reines Gift oder sowas.
Genau, das sind ja diese MCT-Öle. Auch nochmal ein extra Thema, aber tendenziell kann man Kokosfett ganz normal nutzen. Nutze ich tatsächlich auch sehr gerne.
Ja, ich vergesse es immer.
Also wenn ich kein, wenn ich kein Kokosöl mehr habe, dann nehme ich Kokosfett. Das ist so von der Konsistenz her und so.
Mm.
Kann man machen.
Okay. Dann würde ich schon zum letzten Themenblock übergehen, glaube ich. Guck nochmal. Nee, gar nicht. Wir haben den ganzen Fettstoffwechsel, Energiestoffwechsel noch gar nicht besprochen.
Stimmt.
Das ist noch, habe ich völlig übersehen. Ja, also da sprechen ja vor allem die AusdauersportlerInnen viel drüber. Also ich muss unbedingt in den Fettstoffwechsel wechseln, früh wechseln, besonders im Marathon, damit ich nicht in so ein Energieloch falle. Und ich kann mich besonders an meinen Anfängen erinnern. Und ich dachte immer so, okay, ich habe keine Ahnung, wovon ich spreche. Energiestoffwechsel, Fettstoffwechsel, kann ich nicht einfach nur laufen?
Ja. Kannst du. Also ich glaube, auch da ist es ganz cool, dass wir es auf jeden Fall ansprechen, weil es gibt den Fettstoffwechsel. Was passiert da? Da geht es einfach um die Zerlegung der Nahrungsfette in Einzelteile und die Verwendung im Körper.
Ja.
Ja, also und dann gibt es den Energiestoffwechsel und da geht es auch darum, dass das, was wir aufnehmen, in Energie umgewandelt wird und dem Körper bereitgestellt wird allgemein. Und der Energiestoffwechsel sorgt auch dafür, dass einfach immer Energie vorhanden ist. Ja, der muss das sicherstellen. Was jetzt beim Fettstoffwechsel ganz oft verwechselt wird, ist Fettstoffwechsel und Fettverbrennung.
Mhm.
Weil der Fettstoffwechsel findet ja immer statt. Okay. Wenn wir Fette aufnehmen, sind wir verstoffwechseln wir Fette. Das ist Teil des allgemeinen Stoffwechselprozesses in unserem Körper.
Ja.
Ja. Wo viele denken, was nicht immer stattfindet, was aber tatsächlich auch immer stattfindet, ist die Fettverbrennung.
Mhm.
Also viele denken ja, okay, es gibt ja diesen Mythos, okay, nach 30 Minuten setzt die Fettverbrennung ein.
Mhm.
Dem ist ja nicht so.
Sport darunter macht keinen Sinn.
Genau.
Und, ja.
Ja, ich muss möglichst lange langsam laufen, um im Fettverbrennungsmodus, siehst du, jetzt habe ich auch schon einen Fehler gemacht, im Fettverbrennungsmodus zu laufen. Das ist natürlich Blödsinn. Das heißt, unser Kohlenhydratstoffwechsel und unser Fettstoffwechsel, wenn wir uns betätigen, laufen gleichzeitig ab. Es läuft immer beides ab. Aber es ist so, dass wir, dass der die Kohlenhydratspeicher eigentlich nur so maximal 90 Minuten reichen.
Mhm.
Und danach benutzt der Körper die Fettreserven, um Energie bereitzustellen. Es kommt aber so ein bisschen darauf an. Also du kannst dir das so vorstellen, wenn wir uns intensiv, aber eher von einer Zeitspanne kürzer sportlich betätigen, dann nutzen wir die Kohlenhydrate als Energiegeber. Und wenn wir uns nicht ganz so intensiv, aber dafür länger, also Marathon zum Beispiel, dann benutzen wir die Fette als Energiegeber. So, und für Sportler ist es jetzt so, wenn jetzt jemand Marathon oder noch länger läuft, dann möchte er natürlich nicht die Kohlenhydratreserven sofort aufbrauchen. Das heißt, es macht schon Sinn. Und man, also vielleicht vorher nochmal vorneweg, der Körper macht das ganz effizient. Der guckt nämlich, je nachdem, wie anstrengend ist das für mich, und versucht beide Systeme sehr effizient für sich zu nutzen.
Mhm.
Ja, also der wechselt auch zwischendurch mal. Jetzt sagen, hast du ja schon gesagt, als Läufer willst du möglichst in dem Fettstoffwechsel, also die Fette als Energie nutzen, damit die Kohlenhydrate nicht so schnell aufgebraucht werden, weil dann fällst du nämlich in das Energieloch und Kohlenhydrate sind einfach, die Energie schneller verfügbar und du kannst sie noch nutzen. Man kann diesen Fettstoffwechsel trainieren, tatsächlich. Das heißt, umso fitter du bist, umso eher läufst du im Fettstoffwechsel.
Mhm.
Und dazu reicht es jetzt aber nicht, irgendwie einfach 5 Stunden ganz langsam zu laufen, sondern da empfehle ich einfach eine Kombination aus Kraft- und Ausdauersport.
Mhm.
Also Grundlagen, Ausdauersport, Kraftsport, weil auch umso mehr Muskeln du hast, umso mehr verbrennst du auch. Und man muss auch tatsächlich schauen, dass unser Körper geht an die Fettdepots ran. Also das ist ja der Grund, warum viele das ja auch wollen, weil sie quasi wollen, dass das Fettdepot abgebaut wird und vielleicht dadurch ein bisschen abnehmen. Das ist ja auch ein Grund, warum viele zum Beispiel laufen. Und man braucht halt ein Kaloriendefizit, um abzunehmen. Und es kommt natürlich dann nicht immer nur darauf an, wie intensiv eine Sporteinheit war, sondern auch, wie viel habe ich verbrannt. Ja, und umso mehr Muskeln ich habe, umso mehr verbrenne ich auch, umso eher baue ich auch Fett ab. Also es ist so ein, ist nicht ganz immer so einfach gemacht, wie viele denken, aber ja, man kann den tatsächlich trainieren. Umso fitter man wird, umso weiter runter geht ja auch der Puls bei der Anstrengung, umso eher nutzt du die Fette als Energiegeber.
Und da habe ich mich nämlich gefragt, normalerweise, das ist ja noch so der Klassiker, dass man vor langen Wettkämpfen viele Kohlenhydrate in sich reinschaufelt. Und dann dachte ich so, wenn du ja eigentlich den Fett nutzen willst als Energiegrundlage, müsste ich ja eigentlich vorher relativ fettig essen.
Du kannst, das Gute an den Kohlenhydraten ist, dass die ja schnell verstoffwechselt werden und sehr schnell zur Verfügung stehen. Deswegen ist ja quasi so ein typischer Pre-Workout, Pre-Run-Snack, leicht verdauliche Kohlenhydrate mit ein bisschen Protein und wenig Fetten. Weil Fette sind schwer verdaulich. Das heißt, die brauchen sehr, sehr lange, um verdaut zu werden und liegen auch schwer im Magen. Das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn du dir quasi das Öl vorher eine halbe Stunde vorm
Run
reinziehst, weil dann kannst du es einfach nicht nutzen und es liegt wahrscheinlich schwer im Magen. Was aber viele machen, ist, auf nüchternen Magen zu rennen. Also es ist, umso leerer deine Glykogenspeicher, also deine Kohlenhydratspeicher sind, umso eher greift der Körper natürlich auf andere Reserven zurück.
Mhm.
Man muss aber auch dazu wieder sagen, nicht jeder kann das. Und es kann passieren, dass es auf deine Leistungsfähigkeit geht, weil du halt durch Kohlenhydrate auf jeden Fall, also es ist auch meine Beobachtung tatsächlich, dass du leistungsfähiger wirst durch Kohlenhydrate im Training, weil du einfach schnell verfügbare Energie hast und dich fitter fühlst. Aber auch da muss man einfach gucken, viele laufen einfach zum Beispiel auch gerne nüchtern, weil sie, wenn sie selbst, also wenn sie morgens um 6 laufen, wollen die halt nicht um 4 aufstehen und frühstücken.
Ja.
Für manche reicht ein Orangensaft, viele können gar nichts essen. Also auch da muss man gucken. Aber es gibt die Möglichkeit, um also nüchtern zu laufen, zum Beispiel morgens oder nüchtern Sport zu treiben.
Ich merke das vor allem auch, wie ich den Abend vorher gegessen habe. Wenn ich sehr gut gegessen habe, also sehr abwechslungsreich, dann kann ich am nächsten Morgen völlig ohne Probleme Sport machen, aber wenn ich den Abend davor, was bei mir auch mal passiert, Chips gegessen habe, ich bin ja so ein Kichererbsen-Chips, das ist mein Endgegner, wenn ich die natürlich einen Abend vorher gegessen habe als Abendsnack, am nächsten Morgen hängt mir da auch der Magen auf dem Boden, wenn ich dann versuche Sport zu machen.
Ja, das ist sowieso, also die sportliche Leistungsfähigkeit hängt ja sowieso nicht nur von einer Mahlzeit ab. Mhm. Es zeigt sowieso, dass die wichtigste Mahlzeit vor einer sportlichen Einheit eigentlich die Mahlzeit, die 4 bis 6 Stunden vorher liegt, weil du dann quasi Nährstoffe ja schon aufgenommen hast, zum Teil verstoffwechselt hast und nutzen kannst. Das heißt, wenn ich am Morgen laufen gehe, ist tatsächlich wirklich der Abend, die Mahlzeit am Abend, das Abendessen sehr, sehr wichtig. Wenn ich da mich nicht gut ernähre und dann morgens auch noch auf leeren Magen laufen gehe, dann wird die Einheit sehr wahrscheinlich nicht ganz so gut sein. Wenn ich abends aber gut esse und dann auf leeren Magen laufen gehe, dann nutze ich halt genau diese Nährstoffe. Dann sind wahrscheinlich auch meine Kohlenhydratspeicher gar nicht so leer und habe dann halt auch die Energie.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen über das Abnehmen gesprochen, deswegen mache ich hier mal einen Haken hinter. Ich würde einmal gerne noch über das Zunehmen sprechen, weil das ist ja ein Thema, das viele beschäftigt, aber kaum behandelt wird, dieses Thema. Kann ich mit Fetten gesund zunehmen?
Ja, kann man.
Wie?
Tja, das ist mein Geheimnis.
Das nehme ich mit ins Grab, das werde ich euch nicht verraten.
Ja, kann man. Also ein Vorteil beim Zunehmen, was Fette haben, ist, dass sie ja mehr Kalorien haben als Proteine und Kohlenhydrate und man sie dementsprechend auch schlau nutzen kann. Weil man also auch genauso wie es beim Abnehmen ist, beim Abnehmen brauche ich ein Kaloriendefizit. Das heißt, ich muss weniger zu mir nehmen, als ich verbrauche. Mhm. Gehen wir jetzt mal von einem gesunden Menschen aus, wo keine... Es gibt natürlich immer ganz viele Faktoren, aber...
Natürlich, klar.
So. Und beim Zunehmen ist es so, ich muss mehr essen, als ich verbrauche, damit mein Körper halt Substanz hat, um was aufzubauen. Mhm. Ist auch beim Muskelaufbau so zum Beispiel. Und das funktioniert mit Fetten natürlich ganz gut, weil die halt mehr Kalorien haben. Und man sollte natürlich gucken, dass man das mit gesunden Fetten macht. Also wir haben ja vorhin mal gesprochen, es gibt halt nicht so gesunde Fette Transfettsäuren, die gesättigten Fettsäuren, sollte man jetzt zu viele tierische Fette, sollte man vielleicht eher meinen, sondern einfach schauen, dass man es mit gesundem Fett macht. Und da kann man eigentlich relativ gut, also anstatt dann halt, keine Ahnung, das Gemüse mit einem Esslöffel Öl anzudünsten, nehme ich halt 2 zum Beispiel. Mhm. Oder ich nutze mal ein bisschen mehr Butter oder anstatt einer Viertel-Avocado nutze ich die halbe Avocado. Ich benutze ein bisschen mehr Dressing. Also das ist schon eine Möglichkeit, um einfach die Kalorienzufuhr zu erhöhen. Aber grundsätzlich finde ich beim Zunehmen, und ich habe tatsächlich viele Kunden auch, die zunehmen wollen, die quasi im Untergewicht sind und da einfach zum Beispiel, um ihre Periode zurückzubekommen, auch zunehmen müssen, sehe ich halt, dass es grundsätzlich halt wichtig ist, einfach teilweise allgemein größere Mahlzeiten und vielleicht auch mehr Mahlzeiten über den Tag hinweg zu mir zu nehmen. Also anstatt irgendwie 3 Mahlzeiten, dann vielleicht 4 oder 5 Mahlzeiten. Und einen Snack, muss man natürlich gucken, ob es in dem Alltag passt und so weiter. Auch das ist wieder ein sehr individuelles Thema, aber man kann die Fette erhöhen und es funktioniert auch ganz gut. Auch so als Snack mit Nüssen zum Beispiel. Aber es geht nicht nur um die Fette, sondern man muss es schon im Ganzen natürlich auch wieder betrachten.
Mit den Kohlenhydraten und allen anderen.
Genau.
So, ich glaube, Hannah, wir haben es, oder?
Sind wir schon wieder durch.
Sind wir schon wieder durch, aber ich habe schon wieder mehrere Ideen für den nächsten Podcast mit dir. Nee, ich gucke gerade mal auf unseren Zettel. Du hast den Zettel ja auch.
Ja.
Ich glaube, oder?
Das Thema Nüsse.
Nüsse, stimmt, da haben wir ja gestern noch drüber geschrieben. Nüsse, also für diejenigen, die es noch nicht wissen, ich bin ja großer Nussmus-Fan. Erdnussbutter und... Also immer die Mousse-Varianten. Erdnussbutter ist ja schnell das mit Zucker. Ich mag ja gerne die ungezuckerten Sachen.
Ja, vorbildlich.
Und da gibt es immer so eine Sache, da haben wir ja gestern tatsächlich kurz drüber geschrieben, dass es heißt, also man soll an sich soll man ja Nussmousse nehmen, weil es sind gute Quellen für Proteine, gute Quellen für Fette, schmecken aber auch einfach geil. Völlig. Aber sind unglaublich kalorienreich. Also wenn man so drauf guckt hinten, dann denkst du auch so, oh, okay, ein Esslöffel noch. Aber nur noch den einen. Aber man soll angeblich nicht alle Kalorien aufnehmen. Genau. Aber ist das so?
Ja. Yes. Also grundsätzlich muss man sagen, dass Untersuchungsstudien gezeigt haben, dass die Probanden, die Nüsse oder sehr gesunde Fette bekommen haben, im Gegenzug zu Probanden, die das nicht bekommen haben, eher abgenommen haben als die Probanden, die es nicht bekommen haben. Also okay. Gesunde Fette können auch das Thema Abnehmen unterstützen, weil sie einfach wichtig für unseren Stoffwechsel allgemein sind und wie gesagt, die Vitamine transportieren und so weiter. Also das grundsätzlich mal, keiner braucht Angst vor diesen gesunden Fetten zu haben. Bei Nüssen ist es so, dass auch da irgendwann wurden halt die Kalorien für alle Lebensmittel irgendwann mal gemessen und ausgerechnet. Es wurde aber beobachtet, dass halt es diesen positiven Effekt gibt und es ist tatsächlich so, also es gibt zwei Gründe. Einmal ist es so, dass wir sehr wahrscheinlich bei Nüssen, auf jeden Fall wurde es bei Pistazien und bei Mandeln schon so untersucht, dass wir nicht diese kompletten Kalorien zu uns nehmen oder aufnehmen, die eine Nuss hat, sondern dass die Nuss zum Teil wieder mit den Kalorien ausgeschieden wird. Und zwar in den Zellkernen. Also, und das liegt einmal daran, dass wir wahrscheinlich einfach nicht in der Lage sind, die komplett zu zersetzen. Und der Mensch kaut ja auch nicht mehr so viel. Also das Kauen ist ja ein Prozess von der Verdauung und oftmals wird es ja nicht so richtig gekaut. Und dann kann es halt passieren, dass große Nahrungsbrocken einfach nicht aufgespalten werden können und dann wieder ausgeschieden werden. Das kann auch ein Grund sein. Was aber der Fall ist, und das macht dich jetzt vielleicht ein bisschen traurig, dass Nussmus...
Ich habe schon befürchtet. Ich habe schon... Ja, erzählt.
Also dass wir aus Nussmus mehr Kalorien aufnehmen als aus den Nüssen, weil das Nussmus ja komplett aufgespalten ist und komplett, also...
Müssen wir nicht mal kauen.
Kann man nicht mal kauen, das heißt, wir nehmen da tatsächlich mehr Kalorien über Nussmus auf als über die Nüsse.
Aber weißt du was, das wird mich trotzdem nicht abhalten.
Aber Nüsse sind ein guter Snack. Wer Nüsse mag und sie gut verträgt, sollte sie essen. Ich bin ja nicht so ein Nussfan. Also das Einzige, was ich vertrage, sind Cashews und Erdnüsse. Das heißt, Erdnussmus und Pistazienmus sind so meine einzelnen Nusssachen. Und so für Soßen verwende ich tatsächlich gerne Cashews. So als pflanzliche Alternative zu Sahne und keine Ahnung was, Käse und so weiter.
Nee, bei mir ist es tatsächlich viel Nuss.
Aber ich mag Nüsse essen.
Doch, also so auch so Studentenfutter?
Ja, nee.
Ist so, also wenn ich mein Snack mal am Nachmittag brauche, dann mache ich mir so eine kleine Schale Studentenfutter und dann...
Ich fände es mega, wenn ich das machen könnte, weil es tatsächlich einfach ist und du es ja überall mit hinnehmen kannst. Aber ich vertrage halt einfach viele Nüsse nicht und mir schmeckt das so nicht. Ist nicht meins. Also gesalzene Erdnüsse ja, ne? Aber da sind wir wieder bei den ungesunden Sachen, weil die natürlich meistens angereichert sind mit ungesunden Dingen.
Ja, und das salzig. Und danach brennen die Lippen.
Aber ich finde der salzig auch ganz geil.
Dann bleibst du bei salzig und ich bleib bei meinem Erdnussmus. Genau. Und Hannah, dann jetzt haben wir es aber wirklich. Bedanke ich mich an dieser Stelle mal wieder, dass du uns schlauer gemacht hast und verwirrter an manchen Stellen auch. Aber 2000 Milligramm Omega-3, ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Sachen, die man jetzt hier raus mitnehmen kann. Und dass man so ein bisschen die gesättigten Fettsäuren reduziert, auf die ungesättigten Fettsäuren geht.
Genau.
Ich glaube, das sind so die wichtigsten Sachen. Neben den ganz vielen anderen Fun Facts, die wir auf der nächsten Party, wenn wir uns wieder treffen dürfen, mal so droppen können. So übrigens nicht das Kürbisöl hier anbraten. Mach das lieber nur für deinen Salat. Gut, Hannah. Vielen, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass ich da bin. Ich freue mich drauf.
Yes, ciao.
Ciao.
Das war das Gespräch mit Hannah Willensen zum Thema Fett. Habt ihr noch einen Wunsch an uns, dann schreibt uns doch gerne einen Themenvorschlag an redaktion@achilles-running.de. Hannas Account findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich bin Aileen aus dem Team Achilles Running und ich wünsche euch eine fabelhafte Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil und nicht vergessen, keep on running!